guten Morgen, auch von meinerseits. Ich freue mich, auch wieder da zu sein, hier in Niederurne. Viele unbekannte Gesichter, aber doch zwischen ihnen bekannte Gesichter. Für mich mit guten Erinnerungen, weil ich auch meine Zeit hier hatte. Ja, Heini, ich habe gar nicht gewusst, dass du an so einem wunderschönen Ort aufgewachsen bist. Es wundert mich, dass du da bist überhaupt. Aber natürlich, Glarner haben auch Berge, das ist richtig. Ja, ich komme noch zu den Bergen, aber ich fange mit dem Bild an. Die Kirche in unserem Land befindet sich in einer existenziellen Krise. Ich muss vielleicht vorausschicken, verstehen mich alle, wenn ich Mundart rede. Oder müsste ich in Hochdeutsch sprechen? Hochdeutsch? Gut. Also auch die Leute in Japan müssen mich verstehen, wenn sie meinen Livestream hören. Das ist gut, dann rede ich in Hochdeutsch. Also, nochmals, die Kirche in unserem Land, die befindet sich in einer existenziellen Krise. 1970 war noch fast die gesamte Schweizer Bevölkerung christlich. Die Hälfte ungefähr protestantisch und die andere Hälfte katholisch. Laut neuester Veröffentlichung der Zahlen von 2022 des Bundesamtes für Statistik stellen heute die Konfessionslosen die größte Gruppe in der Schweiz dar. Habt ihr das gewusst? Also wir sind in der Minderheit, die noch glauben. Es gibt viele Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten, klar. Aber aus theologischer Perspektive kann man das Hauptproblem der Kirche als Krise des Glaubens bezeichnen. Eine Krise des Glaubens. Nicht von ungefähr begründen viele ihren Kirchenaustritt damit, dass sie den Glauben verloren haben oder schlicht nie geglaubt haben. Man kann sich fragen, ja, was läuft dann in unserem Land glaubensmäßig falsch? Könnte es sein, dass viele Menschen sich vom Glauben an Gott abwenden, weil sie nie richtig verstanden haben, um was es geht im Glauben? Weil sie missverstehen. Was müssen die Menschen, und ich rede jetzt von den Gläubigen und Ungläubigen, von den Christen oder Nichtchristen, was müssen die Menschen über den Glauben an Gott erstmals vielleicht neu oder wiederholt wissen, was sie nicht mehr oder nicht wissen? Genügt ihnen der wissenschaftliche Nachweis internationaler Studien, dass der Glaube an Gott für den Menschen einen gewinnbringenden, ganzheitlichen Mehrwert bedeutet, also über die Gesundheit bis in die sozialen Beziehungen hinein? Bringt der Glaube an Gott den Menschen einen enormen Gewinn? Das ist wissenschaftlich bewiesen. Hilft das, dass die Menschen wieder mehr glauben? Ich muss sagen, leider wohl kaum. Wir wollen heute Morgen das Kompetenzzentrum des Glaubens befragen. Das ist die Bibel. Kompetenzzentrum des Glaubens. In diesem Buch in der Bibel, in welcher viele glaubwürdige Zeugen zu Wort kommen, die existenzielle Glaubenserfahrungen mit Gott gemacht haben. Und wir fragen uns, was lernen wir über ihren Glauben? Und darum schauen wir nochmals in diesen Psalm 121 hinein, den wir bereits im Lied gehört haben. Wir wollen noch auf den genauen Wortlaut dieses Psalmes hören. Psalm 121, ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und er dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Es ist genannt worden, wir haben es hier mit einem sogenannten Wallfahrtslied zu tun. Von denen es übrigens noch 14 weitere sind, die Psalmen geschafft haben. Also Psalm 120 bis 134, alles Wallfahrtslieder. Sie wurden gesungen von den gläubigen Israeliten auf ihrer Pilgerreise nach Jerusalem. Man geht davon aus, zu den drei großen Festen, dem Passafest, dem Wochenfest und dem Laubhüttenfest. Nun, man kann sich fragen, ja, was hat das mit dem Glauben zu tun? Sehr viel. Diese Pilgerreisen damals waren für die Pilger glaubenserweckend, glaubensstärkend und glaubenserhaltend. Das geschah auf ihrem Unterwegssein nach Jerusalem. Das Ziel ihrer Reise, der Zionsberg in Jerusalem, der Tempel Gottes, um dort dem lebendigen Gott zu begegnen, sich diesem lebendigen Gott zu weihen, ihm zu danken, ihn anzubeten, ihn neu zu erfahren. Also der Glaube im alten Israel fand seinen Ausdruck nicht in rechtmäßigen Glaubenssätzen und Dogmatik, sondern bestand darin, in einem gemeinsamen Unterwegssein auf einem Weg. Und auf diesem Weg, der gestaltete sich ganz stark in der Beziehung zu Gott. Sie waren mit Gott unterwegs, auf diesem Weg mit Ziel, dem Gott, dem lebendigen Gott zu begegnen. Das heißt, mit Gott und zu Gott hin gemeinsam unterwegs. Darin äußerte sich der Glaube. Übrigens, der Glaube definiert also als ein gemeinsames Unterwegssein. Auf einem Weg der Beziehung mit Gott finden wir auch im Neuen Testament, wo die Christusnachfolger nicht als Gläubige genannt wurden, sondern als die des Weges sind, die des Weges sind. Also diejenigen, die miteinander gemeinsam auf dem Weg sind, mit dem, der als Pilger ihnen vorausging, der von sich gesagt hatte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gemeinsam auf dem Weg des Glaubens, was lernen wir darüber von den Pilgern im alten Israel? Die also dieses Lied, das wir vorher gelesen haben oder gehört haben, auf ihrer Wallfahrt nach Jerusalem gesungen haben. Ich möchte zu einer ersten Hauptaussage kommen. Auf dem Weg des Glaubens heißt als erstes einfach dankbar sein. Da bin ich zu schnell. Dankbar sein, dankbar unterwegs mit einer hoffnungsvollen Perspektive. Als ich darüber nachdachte, muss ich fragen, ja, können wir das heute noch sein? Mit einer hoffnungsvollen Perspektive morgens aufzustehen und durch den Alltag zu gehen, durch die Wochen, durch die Monate. In einer Zeit, wo Uns Menschen, nachdem wir lange in Sicherheit gelebt haben, sämtliche Sicherheiten und Berechenbarkeiten und Stabilität auseinanderbrechen. Können wir da noch zuversichtlich sein? Wir wissen um die neuesten Nachrichten, was im Nahen Osten wieder abgeht. Ohne Hoffnung, ohne Perspektive, ohne positive Perspektive auf eine lohnenswerte Zukunft, wenn wir diese nicht haben, da können wir kaum mehr leben. Oder nur unter ganz miesen Bedingungen. Auch für die Glaubenden im alten Israel, auch die gingen immer wieder durch solche notvolle, schweren, ungewisse Zeiten, wo eben genau diese positive, diese hoffnungsvolle Perspektive gefragt war, wie noch nie. Auch die Gläubigen damals gingen durch solche Zeiten, doch indem sie sich immer wieder auf den Weg machten, nach Jerusalem, um Gott zu begegnen, fanden sie auf diesem Weg hin nach Jerusalem auch immer wieder die Hoffnung, die Perspektive, einen Blick in die Zukunft, die sie aufrichtete. Achten wir darauf, wie unser Wallfahrtslied beginnt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. So beginnt unser Psalm. So haben sie angefangen zu singen. Also diese hoffnungsvolle Perspektive kam den Glaubenden nicht zu Hause, sondern unterwegs, im Unterwegssein nach Jerusalem, kam diese Perspektive auf. Und zwar im Anblick der Berge. Im Anblick der Berge. Der Blick in die Berge kann uns den Blick für die Schönheit, für die Erhabenheit, für die Majestät, für die Macht und Herrlichkeit Gottes freimachen. Ich habe lange in Winterthur gelebt und da siehst du einfach kaum einen Berg. Als ich dann wieder mal in unsere Gegend, da in diese Gegend kam, ich staunte wieder neu. Also ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Den Blick habt, freien Blick in die Berge. Also die Bergwelt kann uns wirklich ins Staunen über Gott versetzen. Davon lebt auch der Schweizer Tourismus und verdient viel Geld. Und ich frage dich mal, da siehst du die Berge in deinem Leben, die dich die Erhabenheit und Herrlichkeit Gottes sehen lassen? Oder sicher, euch muss ich jetzt anders fragen. Lassen dich die Berge, die du jeden Tag siehst, noch die Erhabenheit und Majestät und Größe von Gott sehen? Siehst du dahinter noch Gott, der das alles wunderbar gemacht hat? Doch mit dem Anblick der Berge haben die Pilger noch etwas anderes verbunden. Die Berge können auch für all das stehen, was sich in unserem Leben an Bedrohlichem auftürmt. Oder was unseren Blick in die Weite und damit unsere Lebensmöglichkeiten einengt und bedrängt. Ich denke da an die Glarner, die ganz hinten leben. Sehr eng. Sehr bedrohlich, wo du vielleicht gar keinen Horizont mehr siehst, sondern nur noch Wand. Vorne und hinten und rechts und links. Das kann auch bedrohlich wirken. Berge von schwierigen Herausforderungen. Berge, die unseren Lebensmut rauben, die uns Angst machen, weil wir sehen, wir schaffen es nicht alleine, wo uns jegliche Perspektive abhanden kommt, weil es rechts und links einfach nach oben geht und du hast keinen Blick mehr nach vorn. Welche Berge haben sich in deinem Leben aufgetürmt? Machen dir Angst, engen dich ein, lassen dich den Blick nach vorne rauben. Siehst nicht mehr, wie es weitergeht, hast keinen Plan mehr. Angesichts dieser Berge kommt die Frage, die entscheidende Frage auf, woher wird mir Hilfe kommen? Also derjenige, der auf die Berge schaut, der fragt nach der Hilfe, die er so dringend nötig hat. Die hoffnungsvolle Perspektive der Glaubenden findet die Antwort im Unterwegssein mit Gott. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Yahweh. Wow. Unterwegs im Glauben heißt nicht, dass es immer gut und eben und happy und wunderschön ist, sondern unterwegs im Glauben heißt auch herausgefordert sein. Heißt geprüft sein, heißt belastet sein, bedrängt sein, betrübt sein. Aber nicht ohne Hilfe. Nicht ohne Hilfe. Wow. Was für eine Perspektive. Zu wissen, was auch immer geschieht, ich bin nicht ohne Hilfe. Worin besteht diese Hilfe? Das führt uns zu einer weiteren Aussage über den Glauben. Vertrauensvoll unterwegs sein unter der rettenden Schöpfermacht Gottes. Nochmals, meine Hilfe kommt vom Herrn, von Gott Yahweh. Das ist der Gott Israels, Yahweh, ein Gott, von dem die Rettung und Hilfe ausgeht. Er ist ein Helfer und Retter, und zwar nicht irgendein Retter unter vielen Rettern, sondern der Helfer und Retter schlechthin. Wisst ihr, die Macht eines Retters zeigt sich in seinen Möglichkeiten zur Rettung. Retter sind in ihren Rettungsmöglichkeiten alle beschränkt, können nur unter bestimmten Voraussetzungen retten. Wie geschehen im jüngsten Bergdrama in Wallis, wo die Bergrettung trotz Hilferuf der 6 Skitourengänger, die in 3500 Meter Höhe in einen Schneesturm geraten sind, wo diese Bergrettung aufgrund der schlechten Witterung nicht möglich war. Das ist ein Drama. Beschränkte Macht der Retter. Aber nicht so bei dem Gott Yahweh. Was sagt unser Wallfahrtslied über die Macht und Hilfe Gottes aus? Ihr Lieben, wenn die Pilger von der rettenden Schöpfermacht Gottes gesungen haben, dann bezeugen sie den Gott, der über allem steht und alles erhält, der Himmel und Erde gemacht hat. Theologen verweisen hier darauf, dass hier der Gedanke nicht nur der Creatio prima ausgedrückt wird. Also dass es da nicht darum geht, dass gesagt wird, dass Gott einmal am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Einmal geschaffen und jetzt läuft das Ding einfach von alleine. Sondern dass hier auch der Gedanke mit enthalten ist, der Creatio continuata. Das heißt, hier ist auch von der kontinuierlichen Erhaltungstätigkeit die Rede durch den Schöpfer. Sollte dem, der Himmel und Erde geschaffen hat und nicht aufhört, schöpferisch und fürsorglich tätig zu sein, etwas zu groß oder zu schwierig, um nicht helfen zu können. Und noch etwas bezeugen die Pilger in ihren Liedern in Bezug auf die Schöpfung und Macht Gottes. Es ist der Gott, der uns behütet, beschützt und bewahrt. Spannend, da die Hilfe Gottes wird hier in diesem Psalm durch ein Wort entfaltet, das wie ein Leitwort durch den ganzen Psalm hindurch da die Rede ist. Durch den ganzen Psalm 6-mal wird dieses Wort erwähnt. Und zwar, es ist das hebräische Wort, ich komme gleich darauf zurück, das in unserem Dialekt von vielen, ich rede jetzt von mir persönlich in meiner Jugend, despektierlich benutzt wird. Als ein Wort, das im Deutschen und von mir besonders in der Jugendzeit, vielleicht auch von euch, despektierlich oder abwertend benutzt wird. Wisst ihr, was für ein Wort? Oder ich frage anders, wie nennt ihr die Polizei? So umgangssprachlich. Wenn euch die Polizei begegnet, wie nennt ihr die Polizei? Joker. Ist bekannt aus dem Film Joker. Ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet, aber wahrscheinlich auch ein bisschen despektierlich. Da gibt es noch andere Begriffe, die ihr meint. Schmier. Schmier. Das ist mein Begriff. Schmier. Oder der Schmierlappen. Kam wieder der Schmierlappen und hat mir eine Buße gegeben, dieser Schmierlappen. Oder Achtung, pass auf, die Schmier kommen. Wisst ihr was? Die Bezeichnung Schmier kommt vom hebräischen Wort Schmer. Also das ist die Wurzel von Shin und Mem und Resh. Schmer. Wenn man die Vokale noch hinzunimmt. Also in diesem Psalm wird die Hilfe Gottes entfaltet in diesem Wort, Schmar, Schmier, und meint das Hüten, Bewachen, Aufpassen und Erhalten. Eine wunderbare Tätigkeit. Also jedem Polizist kannst du mit geradem Rücken sagen, du bist ein Schmier. Und ihm erklären, was es bedeutet. Wir können froh sein, dass es die Schmier gibt. Hüten, bewachen, bewahren. Worin zeigt sich Gottes Behüten, Beschützen, Bewahren? Er passt auf, dass unser Fuß nicht strauchelt. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Oder Luther übersetzt, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Dieser Sohn den Fallen geht meistens das Straucheln oder das Störcheln voraus. Es sind meist kleine Dinge, über die man straucheln kann, aber manchmal auch mit fatalen Folgen. Denkt, wenn man sich den Fuß bricht oder die Hüfte oder was auch immer. Oder aus der Übersetzung von Luther, wenn wir fallen und unser Fuß gleitet aus und wir können danach nicht mehr aufstehen. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke oder dass dein Fuß gleite. Das bedeutet nicht, dass Gott es immer verhindert, wenn wir fallen. Das ist nicht der Punkt. Sondern die Frage ist, können wir wieder aufstehen? Mit einem Fuß, der immer gleitet, weil der Glatteis ist, kannst du nicht aufstehen. Wenn dein Fuß gebrochen ist, dann kannst du nicht mehr aufstehen. Der Gerechte fällt 7-mal, heißt es in Sprüche 24,6. Aber er steht wieder auf. Das ist ein Geschenk. Dafür wacht Gott. Er passt da auf, dass wir nicht so fallen, dass wir nicht mehr aufstehen können. Wenn wir fallen, dann fängt er uns auf und immer so, dass wir wieder aufstehen können. Er lässt es nicht zu, dass dein Fuß gleitet, dass dein Fuß strauchelt, so dass du nicht mehr aufstehen kannst. Er passt auf. Er sorgt dafür, dass du nicht liegen bleiben musst, weil du nicht mehr aufstehen kannst. Das macht Mut. Und noch etwas bezeugt der Pilger in seinem Lied über das Behüten Gottes. Er schlummert und schläft nicht ein. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft, doch schlummert der Hüter Israel. Die Vorstellung, dass Gott nicht schläft, stand damals im Umfeld Israels im krassen Gegensatz zur altorientalischen Götterwelt, in welcher die Gottheit als ruhend und schlafend geglaubt wurde. Das Schlafen der Götter war nach altorientalischer Vorstellung ihr spezifisches Privileg. Eben gerade weil sie Götter sind, haben sie das Recht auf Schlafen. In einer altorientalischen Erzählung ist vom Lärm der Menschen die Rede, die den Schlaf der Götter gestört haben und darum mit Plagen belegt wurden oder eben durch ihr Lärm Auslöser von Plagen waren, welche die Götter über die Menschen kommen ließen. Also die Vorstellung, hey, nicht so laut, wenn die Götter schlafen, sonst bekommst du Probleme. So erfahren wir aus einem altbabylonischen Abendgebet, das an die Gestirnsgötter gerichtet ist, die Bitte, dass diese Gottheiten den nächtlichen Dienst übernehmen mögen, weil die Götter, die großen Götter nun ausruhen und schlafen. Wie ganz anders ist Israels Gott. Der schläft nicht, einfach nicht. Wenn alle Götter den Schlaf brauchen, wenn menschliche Machthaber den Schlaf brauchen, auch der Putin, der muss schlafen. Das ist kein Gott. Der muss schlafen. Und alle Machthaber, die Gewalt ausüben und herrschen und die Welt in den Atem halten, die alle werden schwach und müssen schlafen. Die müssen ausruhen. Es geht nicht anders. Israels Gott hat den Schlaf nicht nötig. Der muss nicht schlafen. Er braucht keinen Schlaf. Denn er ist kein Mensch, der immer wieder regenerieren müsste. Ihn überfällt weder eine Spur von Müdigkeit noch irgendwelche Unachtsamkeit. Nicht für eine Schlummersekunde. Bevor man schläft, schlummert man. Ich habe jetzt Glück, dass es ein bisschen düster ist und das Licht da mir ins Gesicht scheint. Ich sehe nicht so recht, aber ich habe schon oft erlebt, in den Predigten, da beginnen die Leute an zu schlummern. Im Militär hat man das jemals so gemacht, dann hat da vorne der Referent irgendwann mal gesagt, kommt die Kompanie auf. Und sind zwei, drei aufgestanden und der Rest hat gepennt. Dann hat er die Übung drei, vier Mal wiederholt, bis alle wach gewesen sind. Das kann man in der Gemeinde nicht machen. Ja, ihr Lieben, Gott nickt nicht für eine Schlummersekunde ein. Er kann nicht einschlafen, ausgeschlossen, weil er Gott ist. Er wacht und trägt Sorge, dass die Glaubenden auf ihrem Lebensweg, wie schwierig oder notvoll dieser auch verläuft, dass die Glaubenden sicher an ihr Ziel kommen. Und dafür tut er noch etwas. Das bringt mich auf einen letzten Gedanken. Was es heißt, unterwegs sein auf dem Glauben, es heißt mutig unterwegs sein unter dem Segenszuspruch Gottes. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Was für ein Segen. Da wird den Pilgern, den Glaubenden, Gottes Segen als Begleitschutz zugesprochen. Eine Zusage von Gottes Begleitschutz. Also im Bewachen und im Behüten beschützt und bewacht Gott die Glaubenden wie ein schattenspendender Schirm in der brütenden Sonne. Ein Bild also für den Schutz Gottes. Nicht nur am Tage, sondern auch gegenüber allem Bedrohlichen in der Nacht. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, begleitet dich Gottes Schutz. Und spannend, das Gute in diesem Begleitschutz, ist dir zugleich Gottes Gegenwart zugesagt. Gott selbst ist dir dein Schutz. Gott selbst ist uns mit seinem Schutz so nahe, dass sein Schatten unsere rechte Hand berührt, beziehungsweise dass sein Schatten über unserer rechten Hand ist. Wo ist dann Gott? Auf der rechten Seite. Wenn sein Schatten auf meiner rechten Hand liegt. Wer Gott zu seiner Rechten hat, der sich von ihm führen lässt, für den setzt er sich ein. Setzt Gott sich ein. Gott schützt ihn, er stützt ihn, er stärkt ihn, er kämpft für ihn. Gott ist bei ihm. So nahe, dass sein Schatten ihn berührt. Ein unvorstellbares Privileg, das uns der Schatten Gottes berührt. Näher kann Gott nicht sein. Und noch etwas. Gottes Segenszuspruch beinhaltet neben seinem Begleitschutz auch die Zusage eines unversehrten Lebens. Der Herr wird dich bewahren vor allem Unheil. Er wird deine Seele bewahren. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Dieser Segenszuspruch an die Pilger ist zu verstehen als eben Zusage, als eine Zusage von unversehrtem Leben. Genau darin geht es eben auch in dieser Tätigkeit des Bewahrens von Jamar, Schmier, darum im Sinne von Wert erhalten, aufheben, bewahren, dass es erhalten bleibt. Wir müssen aber doch hier auch die Frage stellen, ja, bewahrt uns Gott dann immer und jeden? Es gehört zu unserer menschlichen Erfahrung, dass Gott uns scheinbar nicht immer behütet, beschützt und bewahrt. Ich denke daran, wenn wir plötzlich tragisches Leben verlieren, durch Unfall oder durch welche Dinge auch immer, oder wir krank werden und darunter leiden und vielleicht daran sterben müssen. Wie sollen wir das verstehen, dass Gott uns bis in Ewigkeit bewahrt vor dem Unheil? Wo auch immer wir sind, im Ausgang, wenn wir hinausgehen und wenn wir heimkommen, wie ist das zu verstehen? Wenn Gott unsere Seele von allem Unheil bis in Ewigkeit bewahrt, bedeutet das, dass er unsere Seele, unser Leben unbeschaden erhält, auch im Sterben, auch im Tod ist unser Leben in Gott aufgehoben, aufbewahrt, aufgehoben, aufbewahrt und damit dem Zugriff des Todes und des Verderbens entzogen. Glaubens unterwegs sein. Hey, da kann kommen, was kommen mag. Dein Leben, deine Seele ist dem Zugriff des Todes, des ewigen Verderbens enthoben, aufgehoben, bewahrt. Schmar, schmier. Gott sorgt dafür. Ich habe mit der Frage begonnen, warum glauben die Leute nicht? Die müssen das hören. Es ist so vernünftig zu glauben. Es ist so vernünftig und so gewinnbringend, auf diesen Weg zu gehen, auf diesen Weg zu treten. Dann die Schlussfrage, wie kommt man auf diesen Weg des Glaubens? Und meine Zeit ist jetzt fertig. Ich muss nach Hause, hier auch. Da müsste man eine neue Predigt halten. Ich komme da vielleicht wieder mal, wenn ich eingeladen werde. Aber trotzdem hier, weil wir gerade beim Thema sind, ganz kurz. 4 Punkte. Wirklich ganz kurz. Wie kommt man auf diesen Weg des Glaubens? Erstens, lass dich mitnehmen. Vielleicht erstmalig oder wieder ganz neu. Auf diesen Pilgerweg des Glaubens, diesen Weg zu betreten. Glauben heißt, sich immer wieder auch neu entscheiden. Dich immer wieder auch zu entscheiden, aufzustehen, wenn du gefallen bist. Sich aufmachen heißt auch loslassen, was dich vereinnahmt hat, was dich in eine Enge geführt hat, was dich den Glauben gekostet hat. Lass es los und sage diesem Gott, der in Jesus Christus sich offenbart hat, dass du mit ihm auf diesem Weg gehen möchtest. Zweitens, schaue auf Jesus Christus. Er ist als Pilger vorausgegangen nach Jerusalem. Hey, was ihm, Jesus, in Jerusalem passiert ist, ist eigentlich grauenhaft. Wir kommen von Ostern her, von Karfreitag. Offenbart, wer wir Menschen sind, die wir alle auch mitgerufen haben, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Wir wollen selber leben. Brauche Gott gar nicht. In diesem Geschehen offenbarte sich aber auch, wer Gott ist, der das Böse, das ihm von uns Menschen angetan wurde, nicht mit Gleichem, nicht mit Bösem vergolten hat, sondern mit Gutem, indem er für uns gebeten hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ist Gott. Es geht darum, dass wir mit diesem Gott uns auf den Weg machen und zu diesem Gott hin, der sein Liebstes für uns dahingegeben hat. Danke, drittens, danke Jesus Christus für dieses Geschenk, dass er dich bedingungslos angenommen hat und darum annimmt und dann dich aufstehen lässt und die Beziehung zu Gott möglich macht, sie dir schenkt. Danke Jesus Christus, bete zu ihm, rufe seinen Namen an. Und viertens, schließe dich den anderen Pilgern an, die auf diesem Weg unterwegs sind. Glauben heißt, den Weg gemeinsam gehen. Du brauchst einen Ort, wo du deine Zweifel aussprechen kannst. Woher wird mir Hilfe kommen? Hast du diesen Ort, wo du mit anderen Glaubenden diese Frage loswerden kannst? Es ist aber auch der Ort des Glaubens, den du neu empfangen kannst und bei anderen wecken kannst. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.